Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen, und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen, aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht, und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach. Der erwiderte: Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn sich gerade, als sie von Elia und Jesus hörten, ein gewisses Unbehagen in ihnen breit gemacht hat, liegen sie vielleicht gar nicht so falsch. Was da verlangt wird, dieser Abschied in dieser Radikalität, das hat ja auch etwas von einer möglicherweise gefährlichen Spiritualität an sich. Wer darf das verlangen? Wer darf so eingreifen in das Leben eines Menschen? Ich will die Frage noch einmal positiv wenden. Wer verdiente zu Recht so viel rückhaltloses Vertrauen? Die Antwort der Schrift: Nur Gott selbst. Wenn nun aber Gott nicht in dieser Unmittelbarkeit auftritt, sondern vermittelt durch die Kirche und Menschen in ihr, dann muss dieser Ruf in die Nachfolge geprüft werden, auf der Seite derer, die sich gerufen fühlen, genauso wie auf der Seite derer, die rufen. Verdienen wir das Vertrauen, dass die Menschen in unsere religiöse Institution, in unseren Orden, in unsere geistliche Bewegung setzen? Ich traf in einem Zug, in einem Abteil auf einen Priester. Wir lernten uns im Gespräch etwas kennen, sprachen über die Situation der Kirche und natürlich auch über das, was seit längerem Thema ist, geistlicher Missbrauch. Und er sagte selbstkritisch: Wir in der Fokularbewegung müssen uns die Frage gefallen lassen, ob wir in den ersten Jahrzehnten unseres Bestehens nicht zu oft Menschen überredet haben, mit uns mitzugehen, denn überzeugt. Und ich füge das hinzu, weil heute der Gedenktag des Opus Dei-Gründers ist, einer anderen dieser neueren, großen geistlichen Bewegungen. Ich könnte aus eigener Erfahrung sagen, dass Manipulation und das, was wir geistlicher Missbrauch sind, ein Teil der Methodik in diesen geistlichen Gemeinschaften sein können. Alle geistlichen Bewegungen müssen sich die Frage gefallen lassen, ob es das bei ihnen gibt, aus einem ganz prinzipiellen Grund. Weil da, wo besonders viel Jugend und Hingabebereitschaft ist und angestrebt wird. Wo besonders viel von Opfer und Gehorsam die Rede ist und Gottes Wille sehr konkret und autoritär ausgelegt wird, auch besonders viel Zurückhaltung und Vorsicht geboten sind. Gerade das Religiöse ist anfällig für den Missbrauch von Macht. Das Religiöse ist darin versucht und gefährdet, sich mit mangelnder Differenzierung zu verbinden, mit blindem Eifer, heiligem Zorn. Sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und diese verzehrt, fragen Jakobus und Johannes. Jesus will mit diesen Tendenzen in den Jüngern nichts zu tun haben. Gar nichts. Pater und Badlock und ich wollen mit dem Eingehen auf diese Stelle auch ein Angebot machen, das seitens der Glaubensorientierung besteht. An Menschen, die Schiffbruch erlitten haben, im Umgang mit diesen geistlichen Bewegungen, die sich berufen gefühlt haben, aber dann doch vielleicht nur ausgenutzt, die verletzt wurden, die sich jetzt irgendwie fragen, war das katholisch, was wir erlebt haben? War das christlich? Wir fühlen uns in Gesprächen auch bereit, darüber zu reden. Wenn es nicht Sie betrifft, Sie kennen vielleicht Menschen, die es betrifft, erzählen Sie das weiter. Wir meinen, dass Menschen mit solchen Fragen nicht allein bleiben müssen. Das ist das eine. Vielleicht haben Sie vorhin aber beim Hören dieser Stelle auch noch etwas anderes gespürt. Eine Bereitschaft, vielleicht sogar eine Sehnsucht, Gott in Ihrem Leben entscheidend Raum zu geben. Wenn er es ist, wenn es wirklich er ist, der ruft, dann wollen Sie nicht zurückbleiben. Da in der alttestamentlichen Lesung ist so ein starkes Bild gegeben für das, was vielleicht im Kern diese religiöse Erfahrung sein kann. Der Prophet Elia wirft seinen Mantel über Elisha. Mitten im Leben taucht für Elisha plötzlich eine andere Bestimmung auf. Es ist, als habe Gott seinen Mantel über mich geworfen. Ein starkes Bild. Es hat etwas von einer neuen Geborgenheit an sich, aber natürlich auch etwas von Besitzergreifung, so wie eine Liebe plötzlich alle Parameter im Leben verrücken kann. Du hast irgendwie deinen Mantel über mich geworfen. So könnte jemand sagen, was ich hier arbeite, das kann doch noch nicht alles sein. Das ist doch noch nicht mein ganzes Leben. Und ein anderer, der zum Glauben kommt, aber eher unwillig oder widerwillig, ich glaube, dass ich glaube, da hat einer seinen Mantel über mich geworfen. Oder in einer ganz anderen Tiefe, die das Sterben vor Augen hat. Das Bild sagt mir, und so will ich es annehmen, dass ich bereit bin, mit ihm zu gehen, wenn es Zeit ist. Wenn er seinen Mantel über mich wirft, werde ich gerne gehen. Und wieder für jemand anderen, ich sehe diese Flüchtlinge, ich sehe sie jeden Tag im Fernsehen. Ich will sie aber nicht nur sehen, ich kann auch etwas für sie tun. Und ich will den Moment nicht verpassen, etwas für sie zu tun, auch wenn ich nicht auf alles vorbereitet bin, was dann geschieht. Der deutsch-kanadische Autor Ulrich Schaffer hat einmal versucht, diesen Moment, da sich ein Mensch löst, auf das, was er Gottes Willen nennt, auf das hin löst. Er hat versucht, diesen Moment zu beschreiben. Wenn sich in dir alles zubereitet, wenn der Ton stimmt, der durch deine Knochen und Innereien zieht, wenn dir Worte wie Offenbarungen vorkommen und wenn im Blick nach rechts und links deine Sicherheit nicht ganz verschwindet, wenn deine anderen Pläne wie verjährte Anklagen von dir abfallen, wenn man dich fragt und du dich wunderst, dass man dich fragt, wenn dir aufgeht, dass du schon mal hier warst, wenn du keinen anderen Weg mehr siehst als den unbegangenen, wenn du willst, wenn auch mit Angst, dann ist es Zeit. Nimm dich ernst, werde einseitig. Nimm Abschied, aber mach es kurz, sonst bleibst du. Hier wird nichts klarer. Mehr wirst du nur sehen, wenn du losgehst, weil alles andere hinter der Krümmung der Erde liegt. Geh doch los. So schließe ich mit einer Bitte, dass unser Glaube nicht nur das im Blick hat, was wir brauchen, sondern immer wieder das, was wir geben können, auch das Wagnis, das dazugehört. Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen, Freude in Fülle vor deinem Angesicht, hat der Psalm gebetet. Das steht aus in Verbindung mit dem Wagnis. Ja, Herr, dass du deinen Mantel von Zeit zu Zeit über uns wirfst und wir begreifen, du willst unseren Entschluss. Amen.